Wir haben, glaube ich, eine ganz, ganz gute Grundlage gefunden im letzten Jahr. Anhand dieser Kadersituation wollen wir jetzt weitergehen.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potze. Powered by Knabe Cola und Fuchs.
Es wird kein Fußball gespielt und trotzdem sind wir da, denn es soll ja Fußball gespielt werden. Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen. Nina Potze, mein Name, hier bei Frauenfußball-Podcast. Mir gegenüber virtuell zugeschaltet Miriam Sinnow.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, gute Nacht. Haben Sie einen wunderschönen Abend, hören Sie uns einfach nur zu.
Genau, und wobei, beim Ausblick auf die WM-Qualifikation, die steht ja an. Und Miri, da haben wir uns gedacht, wir nehmen uns gerade mal gut Zeit, das alles mal unter die Lupe zu nehmen. Kader zum Beispiel, aber auch noch so ein bisschen strukturelle Themen.
Ja, es ist ja einiges passiert. Wir haben das schon in der letzten Folge angeteased, dass wir uns dieses Mal jetzt ein bisschen mehr Zeit nehmen, ein bisschen mehr in die Details schauen wollen, uns eben aber auch vor allem, und damit beginnen wir jetzt gleich mal, auf diese WM-Quali-Spiele vorbereiten wollen. Also uns persönlich, aber eben auch euch. Das ist immer der schöne Service, den wir euch bieten wollen. Und ich würde sagen, wir starten einfach rein.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Die WM-Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien stehen an. Die ersten beiden gegen Slowenien und Norwegen sind das da, die wir vor der Brust haben. Der Kader ist bekannt gegeben worden. Und bei der Pressekonferenz dazu hat Christian Wück direkt mal gesagt, was der Plan jetzt in Zukunft ist.
Wir wollen das festigen, was wir angefangen haben. Wir wollen die nächsten Schritte gehen. Wir wollen diese Gap, die wir noch haben zu Spanien oder zu anderen Top-Nationen, weiterhin schließen. Wir haben, glaube ich, den Umbruch, von dem ich eigentlich gar nicht mehr reden möchte, angestoßen. Wir sind weit in der Entwicklung. Der nächste Schritt, den ich mit den Spielerinnen, mit der Mannschaft gehen möchte, wir möchten die Überzeugung reinbekommen, dass wir mit unserer Spielart, mit unserer Spielweise bestehen können. Egal gegen wen, egal wo und egal wann.
Egal wie, egal wo, egal wann. Für ihn ist einfach nur wichtig, ja, ein bisschen Beständigkeit reinzubekommen. Und da darf man, glaube ich, schon davon sprechen, wenn man sich eben diesen Kader jetzt anschaut, den er nominiert hat. Die ganz großen Überraschungen gab es in dem Fall nun mal nicht. Wir haben ein paar Rückkehrerinnen mit Carlotta Wamser zum Beispiel, die war ja angeschlagen bei der letzten Nominierung. Vivian Endemann ist zurück. Sophia Kleinherne sollte eigentlich dabei sein seit der Verletzung bei der Europameisterschaft 2025, aber hat sich eine muskuläre Verletzung zugezogen. Stattdessen ist jetzt Jella Veit dabei. Erstmals beim A-Team. Ist seit der U15 schon beim DFB dabei, ist ja Spielerin bei Eintracht Frankfurt. Und ja, Nina, wenn er das so begründet, warum er so nominiert hat, wie er nominiert hat, wir kommen gleich auf die Spielerin, die er nicht nominiert hat, ist das für dich ein nachvollziehbarer Grund?
Nee, nicht wirklich, weil ich das auf der einen Seite schon verstehe, aber gleichzeitig denke ich mir, aber es geht doch um Entwicklung. Und für mich klingt es fast mehr nach Stagnation. Mhm. Und das verwirrt mich irgendwie so ein bisschen. Na klar, ich verstehe schon, dass man den Kern des Teams nicht verändern will und zu viel Bewegung ist dann natürlich auch nicht das Beste. Aber heißt das jetzt, dass wir 2027 in die WM mit quasi dem gleichen Kader wie bei der EM gehen? Oder wie? Und was ist mit den Spielerinnen, die sich in der Zeit einfach wahnsinnig toll entwickeln? Sollte nicht eigentlich das Ziel sein, die besten Spielerinnen des Landes spielen zu lassen? Und na klar, es kommt auch auf das Teamgefüge an und das ist wichtig. Und deswegen meine ich auch, ich check das, den Kader irgendwie, den Kern beibehalten zu wollen. Aber irgendwie unterminiert das so das Leistungsprinzip für mich, was ja generell ein Thema ist beim DFB. Aber finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Wie siehst du das?
Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil ich das schon auch nachvollziehen kann und lass uns doch mal zurückblicken auf so ein irres Nations League Finale, wo es ja, um einfach auch die Gruppendynamik ging, gegen einen so starken Gegner irgendwie, ja, das Hinspiel irgendwie noch so offen zu halten, dann im Rückspiel leider sehr tragisch verloren zu haben. Ich glaube, das hat auch was mit den Spielerinnen und eben mit der Verbindung, dem Miteinander zu Christian Wück und seinem Trainerteam vielleicht auch gemacht, weil du das zusammen jetzt verarbeitet hast, zuvor mit einer EM. Also ich kann schon, so wie du es auch gesagt hast, verstehen, dass du so das grobe Gerüst beibehältst. Und trotzdem, ja, es ist ein Sport, wo natürlich die Leistung zählt und wo du auch sagen könntest, ey, Nations League, EM, abgehakt, neues Kapitel, WM 27. Wir haben noch gut Zeit bis dahin. Lass uns jetzt die besten Spielerinnen des Landes zusammentrommeln und daraus eine Einheit schüren. Why not?
Ja.
So, absolut, bin ich komplett bei dir. Nur, wenn ich mir diesen Kader anschaue, denke ich mir auch schon so,
ist ein geiler Kader.
Also, ja, eben. Also, ja. Schlecht ist das lange nicht. Und, nee. Und deshalb, also, richtig was vorwerfen kann man ihm, was die Nominierung angeht, der Frauen, die jetzt da drinnen stehen, in diesem Kader, nix. Weil das sind super Spielerinnen.
Auf jeden Fall. Und das ist dann wahrscheinlich die Qual der Wahl, die man hat, wenn man einfach richtig gute Fußballerinnen im Land hat. Aber wie gesagt, gleichzeitig denke ich mir auch so, wann ist denn sonst die Möglichkeit, was auszuprobieren, wenn nicht jetzt? Und ich meine, na klar, WM-Quali, wenn da was schief geht, ist auch Mist, weil, gehört auch dazu, wichtig, nur die Gruppenersten schaffen die direkte Qualifikation. Platz 2 und Platz 3 muss in die Playoffs. Und das will man natürlich nicht. Die Blöße will man sich nicht geben, na klar. Und dann vielleicht gibt's noch mal irgendwie Freundschaftsspiele, wo man mehr rumprobieren kann, als jetzt bei den tatsächlichen Quali-Spielen. Aber gleichzeitig, ja, irgendwie fehlt mir da so ein bisschen der Wille, was auszuprobieren.
Ja, aber da hast du gerade auch was Wichtiges angesprochen. Muss ich gleich mal reingrätschen, weil die Termine sind rar. So.
Ja.
Ich habe jetzt gerade parallel dazu das mir mal geöffnet. Du hast im März 2 Termine, du hast im April 2 Termine. Du hast dann erst wieder im Juni 2 Termine. Und das ist, also zumindest hier im Kicker ist noch nicht mehr drin. Also da wird im Laufe des Jahres bestimmt noch mal was kommen, aber das ist so wenig Zeit. Das spricht wiederum dafür, dass Wück da auf Nummer sicher gehen möchte und eben ein eingeschworenes Team quasi an den Start gehen lassen möchte. Trotzdem, du hast gesagt, da kann viel passieren auch noch. Es kann ja in der Liga währenddessen super viel passieren. Leider gehören Verletzungen dazu. Da muss er aber, Achtung, die Tür offen halten für Spielerinnen, die richtig, richtig motiviert sind, da mitzumachen. Du weißt vielleicht, wohin ich möchte.
Maybe in Richtung Thema Vanessa Fudalla.
So.
Das war, also es sind viele Spielerinnen nicht dabei, die ihr gerne gesehen hättet. Also auch eine Sid Lohmann zum Beispiel. Wer auch nicht mit dabei ist, eine Bibiane Schulze-Solano, die noch im Aufbautraining ist, eine Alara, die eine Teilruptur des Kreuzbands auch erlitten hat, Kathi Henrich mit Verletzungen, Recovery nicht dabei. Aber eben auch eine Vanessa Fudalla, die völlig im Saft steht.
Kurzes Hallo nochmal aus dem Schnitt vom Montagnachmittag. Wir müssen noch eine Verletzung leider nachreichen. Und zwar die von Clara Bühl. Super bitter, muskuläre Verletzung zugezogen am Sonntag, fehlt also dem Team, ist auch schon zurück nach München gereist für die weiteren Untersuchungen dann. Bundestrainer Christian Wück, der verzichtet vorerst auf eine Nachnominierung. Mal schauen, wie sich das noch entwickeln wird, aber erstmal fehlt eben Clara Bühl. Gute Besserung an Sie und natürlich an alle anderen Verletzten. Und für euch viel Spaß weiter mit der Folge.
Du hast hier auch nochmal uns alle ihre Daten reingetragen. 12 Tore in 18 Spielen, 5 Assists mit dazu. Sie ist die beste Torschützin der Liga, aktuell ja geteilt mit Selina Cerci, und Platz 3 der Scorerinnen. Und trotzdem nimmt Wück sie nicht mit. Und hat sich dazu wie folgt geäußert.
Ich sehe eine Diskrepanz zwischen der nationalen Liga und der internationalen Liga. Das ist das, was, wo ich einschätzen muss, welche Spielerin es schafft, international so zu bestehen, dass wir als Nationalmannschaft auch profitieren können. Die Chancen sind nicht zu. Vielleicht ändert sich meine Meinung irgendwann mal. Vielleicht passiert noch irgendwas. Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Die Chancen sind für keine Spielerin zu.
Aber jetzt gerade halt für Vanessa Fudala.
Ja, und das ist, also die Art und Weise, wie da jetzt plötzlich mit internationalen Erfahrungen um die Ecke zu kommen, weiß ich nicht. Also das hat so ein bisschen was an den Haaren herbeigezogen. Ich brauche jetzt irgendeine Begründung. Die zieht irgendwie nicht, Herr Wück.
Nee, gar nicht, weil sie ja auch, ne, und das sagt auch Roberto Petzold, der Trainer der Leverkusenerin, sagt selber auch, sie setzt sich ja in der Liga auch regelmäßig gegen Spielerinnen durch, die auf internationalem Niveau spielen. So, und dann nimmt er vor allen Dingen eben auch Spielerinnen mit, wie eine Vivien Endemann, er nominiert eine Larissa Mühlhaus ja auch nach, die jetzt gut U23 halt auch schon gespielt hat, aber das hat Vanessa Fudala ja auch. So, also, hä? Ich check's wirklich gar nicht. Was ich vielleicht noch verstehen würde, wäre, wenn er sagen würde, ja, sie passt nicht in das System, das ich spielen will. Ihr fehlt es an Tempo, muss man ja schon auch sagen. So das Anlaufen hat sie nicht ganz so drauf wie andere Spielerinnen. Gleichzeitig, finde ich, macht sie das absolut wett mit ihrer Übersicht, mit ihren Distanzschüssen, mit ihrem Standing. Bringt sie da was ganz anderes noch mit rein? Aber vielleicht ist es ja auch genau das, dass es eben was anderes ist, was Wirk nicht will. Aber dann sagt es halt.
So. Ja, oder was ich aber auch noch reinbringen möchte, ist, du hast gerade eine Übersicht angesprochen, ein Standing und so weiter. Jetzt schau dir doch nochmal den Sturm an und schau dir auch das Mittelfeld an. Du hast da Spielerinnen, die genau das schon widerspiegeln, die dazu noch, muss man leider sagen, auch noch die Erfahrung jetzt schon in einer Nationalmannschaft haben. Du hast mit einer Lea Schüller auch jemand, die kann nicht nur geile Abschlüsse tätigen, die hat auch einen Weitblick, die macht auch geile Flanken. Du hast mit einer Laura Freigang eine, die, wenn sie dann eingewechselt wird, auf dem Feld kommuniziert. Das will ich nämlich nicht unterschätzen, dass er quasi in seinem Kader schon vielleicht genau die Spielerin hat, die das können.
Ja, und ich glaube auch, dass ich könnte mir vorstellen, dass Wück glaubt, dass Fudala sich nicht so unbedingt ein- bzw. unterordnen will. Wir haben sie ja auch erlebt, sie ist eine sehr selbstbewusste Spielerin, was ich total geil finde, die sich eben auch hinstellt und sagt, beziehungsweise jetzt eben gerade nicht, wahrscheinlich um nicht noch mehr Öl ins Feuer zu geben, aber die sich ja Ende letzten Jahres auch hingestellt hat und gesagt hat, ja, sie versteht es selber nicht so richtig und natürlich will sie das. Und das finde ich total cool. Und ich kann mir aber vorstellen, dass Wirk sich denkt, naja, vielleicht ist da ein Unruheherd, vielleicht hat sie Schwierigkeiten, sich mir unterzuordnen oder so. Vielleicht das.
Ja. Spannend dann jetzt natürlich, wie auch Vanessa Fudala damit umgeht. Ihr Trainer hat auch nochmal gesagt, er hat sehr mit Unverständnis drauf reagiert, Roberto Petzold, hat aber auch gesagt, ihr bleibt jetzt nichts anderes übrig, als durch Konstanz und Qualität immer wieder aufzuzeigen, dass die Einschätzung der Verantwortlichen beim DFB nicht zutrifft. So, was bedeutet das jetzt für so eine junge Spielerin? Ich habe nochmal geschaut, die ist 24 Jahre jung. Sie sollte jetzt mental so stark bleiben, dass sie, wie ihr Trainer sagt, weiter an sich arbeitet, eigentlich da weitermacht, wo sie jetzt in der Liga quasi aufgehört hat vor dieser Nationalmannschaftspause und ihr Ding durchzieht. Es gibt leider immer diese, in Anführungsstrichen, traurigen Schicksale, wo irgendwie jemand sich den Arsch abrackert, aber nicht gesehen wird. Ja. Das ist irgendwie so ein bisschen unsere Welt einfach. Aber daran will ich nicht glauben. Und wenn es am Ende leider eine Verletzung von jemand anderem ist und sie muss es auffangen und öffnet dann aber die Augen, dann ist es das. Aber es ist eine Herausforderung für sie.
Ja. Und ich glaube, ehrlich gesagt, die Blöße wird wirklich auch nicht geben. Weil wenn er erst irgendwie sagt, nee, und er sieht da andere Spielerinnen vor ihr und seine Meinung hat sich in den letzten Monaten nicht geändert, da wird sich jetzt nicht in wenigen Tagen oder Wochen was tun. Also ich glaube nicht, dass wir Vanessa Fudala in den nächsten Abstellungsperioden auch sehen. Und das ist super bitter, finde ich. Auf der anderen Seite gibt's eben auch einige HörerInnen, die auch meinen, krass irgendwie, also warum wird da jetzt so ein Wirbel drum gemacht? Sie passt halt irgendwie einfach, da sind noch andere Spielerinnen da und manche wollen sie auch nicht unbedingt sehen in dem Team, weil, wie gesagt, also ich kann schon auch sehen, wenn man sagt, keine Ahnung, sie passt dann vielleicht nicht so in das System, das Wirk spielen lassen will oder so. Aber wie findest du das? Findest du das trotzdem okay, dass wir da jetzt halt so viel drüber reden? Oder denkst du, wir machen das irgendwie zu groß oder?
Na, wir reden über ein Leistungsprinzip und wenn du in der Liga jetzt gerade von einer Spielerin sprichst, weil sie eben eine der besten ist, dann ist ja eigentlich logisch, dass wir sie auch in der Nationalmannschaft sehen wollen. Deswegen ist es logisch, dass auch die Kolleginnen der Presse da nachfragen, nachhaken. Also das kommt schon nicht aus nichts. Wir haben jetzt nicht Vanessa Fudala rausgepickt, weil die zweimal getroffen hat in der vergangenen Saison. Nee, ganz im Gegenteil. Sie macht eben auf sich aufmerksam. Und das ist ja genau dieser Ablauf, den wir immer kennen. Eine Spielerin, ein Spieler, egal ob Mann oder Frau, macht in der Liga auf sich aufmerksam. Und Nationalmannschaftstrainerin sollte darauf reagieren und die Person nochmal einladen. Weil funktioniert ja irgendwie richtig toll. Aber nochmal, Christian Wück hatte, er hat selbst gesagt am Anfang, diesen schlimmen Umbruch vor sich. Mhm. Den hat er jetzt irgendwie vielleicht gemeistert. Ich kann es irgendwie verstehen, dass er Ruhe braucht in dem Kader, dass er Ruhe in der Mannschaft braucht, dass er Mädels braucht, die sich kennen, die miteinander spielen, die wissen, wie es läuft, die Erfahrungen hatten, die in großen Turnieren, in großen wichtigen Situationen die Nerven behalten und. Ich kann verstehen, dass er da erstmal mit Konstanz sich wohler fühlt, als jetzt in Anführungsstrichen Experimente spielen zu lassen.
Ja, vor allen Dingen, wenn es halt dann eben um so eine Systemfrage geht. Aber gleichzeitig ist es halt auch so, ist das dann nicht zu bequem? Weil Entwicklung wird es immer geben. Spielerinnen entwickeln sich immer. Es passieren immer Dinge, wie du sagtest, Verletzungen hoffentlich nicht. Aber passiert nun mal einfach, gehört mit dazu. Spielerinnen werden auch älter. So, also ich hatte gerade mit einer guten Freundin auch die Diskussion, so die einzige Konstante ist ja die Veränderung. Und sich dann dahin zu stellen und zu sagen, nee, wir machen das hier mal ganz ruhig und ganz langsam. Und es ist ja jetzt nicht so, als hätte ja niemand Neues nominiert, so, ne? Also da sind ja schon welche mit dabei. Zum Beispiel eben auch eine Larissa Mühlhaus, die jetzt erstmals fürs A-Team auch mit dabei ist. Erstmals eine Werder-Spielerin übrigens auch im A-Nationalteam. Ganz cool. Ja, aber sich da irgendwie so querzustellen und dann, ne, du hast gerade gesagt, wir reden über ein Leistungsprinzip. Dann reden wir halt aber auch über ein Kommunikationsding.
Absolut, absolut. Und das ist das, was wir auch gesagt haben. Ja. Da hat er leider einen Fehler gemacht, weil er die Motivation bei allen jungen Spielerinnen, abseits auch von Vanessa Fudala, ich würde mal sagen, ganz schön verkackt hat.
Ja, voll. Naja, so viel dazu. Ihr dürft uns natürlich weiterhin sehr, sehr gerne eure Meinungen schreiben. Solltet das sehr, sehr gerne tun. Nicht nur dürft, sondern sollt das sehr, sehr gerne tun. Ich finde, da steckt eben so viel drin, weil es eben nicht nur um Vanessa Fudala als Einzelspielerin geht, natürlich auch, aber eben nicht nur bei anderen Spielerinnen. Ich glaube, bei Sid Lohmann hatte Wirk das auch erklärt. Sie hat halt nicht so wahnsinnig viel Spielzeit bekommen. Ja, es ist immer ein Aushandeln. Trotzdem bleibt eben bei Fudala das große Fragezeichen, aber dann eben auch nur Stichwort Kommunikation, Leistungsprinzip. Schreibt uns sehr, sehr gerne @frauen.fußball.podcast auf Instagram oder direkt unten drunter in die Kommentarfunktion bei unseren Podcatchern eurer Wahl.
Dann schauen wir jetzt nochmal genauer auf das, was da eben kommt. Die WM-Qualifikationsspiele, wir haben es angesprochen, es sind zwei Stück jetzt im März und dafür gab es eine relativ lange Abstellungsperiode. Also wir haben jetzt hier Ende Februar und bereits eben am vergangenen Wochenende rund um den 20. Februar war eben so der letzte Ligaspieltag und jetzt hatten sie über eine Woche Zeit, sich für diese WM-Quali-Spiele bereit zu machen. Es geht dann eben gegen Slowenien und Norwegen und wir haben auf der Pressekonferenz übrigens von Elisa Sens und Camilla Küver noch ein bisschen gehört, was sie eigentlich dazu sagen, wie es ist, so lange dann doch mal mit den Teamkolleginnen Zeit zu haben.
Dadurch hat man natürlich auch mehr Zeit, sich nochmal auf die Gegner vorzubereiten, hat nochmal Zeit für die ein oder andere Besprechung, mehr, auch einfach mal detaillierter in manche Analysen reinzugehen, sei es neben dem Platz oder auf dem Platz.
Da rückt man auf dem Platz natürlich schon nochmal enger zusammen, kann da, was Kleinigkeiten angeht, kann man sich nochmal besser abstimmen und hat im Endeffekt hoffentlich ja ein besseres Teamgefüge auf dem Platz und neben dem Platz natürlich.
Finde ich total interessant, das so aus Spielerinnenperspektive zu hören, weil also es sind halt wirklich so zwei, fast drei Wochen, die da zusammen sind. Einige Teams bauen da wohl auch noch Freundschaftsspiele mit rein. Das DFB-Team hat sich dagegen entschieden. Aber irgendwie, ja, cool, so von den Spielerinnen zu hören, dass die das eben gut finden, weil natürlich die Clubs das irgendwie blöd finden, aber so aus Nationalspielerinnen-Sicht da eben mit dem Team nochmal enger zusammenwachsen, was dann ja auch in dieses Thema Konstante und Teamgefüge mit reinspielt. Ganz interessant. Ja, also was steht da an? Wir haben die Partien am 3. März gegen Slowenien und danach gegen Norwegen. Wir schauen erstmal auf Slowenien. Da hat es 4 Duelle bisher gegeben, alle im Rahmen einer WM-Quali. 4 Siege dabei für den DFB, 0 Tore für Slowenien. Also die Bilanz ist ziemlich deutlich. Zuletzt hat es 2018 ein 4:0 in Slowenien gegeben. Trainer ist Sascha Kollmann. Die Sloweninnen haben sich bisher noch nicht für ein großes Turnier qualifiziert. 2025 für die EM sind sie immerhin in die Quali-Playoffs gekommen. In der Nations League sind sie so ein ziemliches Fahrstuhlteam. 23/24 hat es den Abstieg aus der Liga B gegeben in die Liga C. Dann aber wieder direkt der Aufstieg in die Liga B. Aufstieg in die Liga B der Nations League. Also ja, von den europäischen Teams eher eins der schwächeren. Trotzdem gilt natürlich, aufgepasst.
Wir werden gegen die Slowenen spielerische Lösungen finden müssen, um gegen eine kompakte Mannschaft, gegen eine kämpferisch mit Sicherheit alles gebende Mannschaft zu bestehen. Das wird nicht einfach werden, weil wir wenig Räume bekommen werden.
Also, er bringt es ja quasi schon auf den Punkt. Du hast es gerade auch schon gesagt, Nina. So eine Mannschaft zu unterschätzen wäre wirklich fatal. Sich da irgendwie sicher zu sein, dass das eine lockere, deutliche Sache wird, ist immer falsch. So kann ich mir aber eigentlich das DFB-Team auch nicht vorstellen. Aber es ist halt super wichtig. Du hast anfangs angesprochen, dass nur die Gruppenersten direkt sich qualifizieren für die WM. Und bei all den Spielen, bei all dem, was so in so einem Jahr ansteht, Liga, Pokal, Champions League, Europa, dies, das, Nationalmannschaft, ihr müsst es durchziehen, als Erster weiterzukommen. Ja. Ja. Tut euch den Gefallen. Aber ich bin echt gespannt, weil das ist jetzt quasi wie so ein Charaktertest schon.
Mhm. Total. Und gerade gegen so tiefstehende Gegnerinnen, die eben erstmal sagen, so hier hinten geht mal gar nichts, haben wir ja auch schon ab und zu erlebt, dass sich das DFB-Team da ein bisschen schwer tut, da eben diese spielerischen Lösungen zu finden, die wirklich da nennt. Auf der anderen Seite hast du es auch gesagt, so, die müssen das durchziehen einfach. Ganz interessant, wenn wir da auf das gegnerische Team eben auch noch gucken, auf die Sloweninnen, da gibt es ein paar Spielerinnen, die man kennen könnte eventuell aus der Bundesliga oder ehemals Bundesliga. Zum Beispiel haben wir da natürlich Sarah Agresch, Kölner Spielerin, die hat in den 19 Spielen der Bundesliga ein Tor bisher gemacht, nur eine Minute bisher verpasst, vorher bei Turbine gespielt, bei Wolfsburg gespielt, also man kennt sich. Genauso kennen sich Larissa Mühlhaus und Maja Sternert, die bei Werder ja gerade auf der Außenbahn irgendwie total abrockt. Und auch eine, die sicherlich vielen von euch am Herzen liegt, ist Lara Praschnika. Die letzten 5 Jahre bei der SGE gespielt, im August zu den Utah Royals gewechselt, da in 5 Spielen eine Vorlage gemacht. Aber wenn ihr jetzt denkt, so, Momentchen mal, August 5 Spiele in den letzten Monaten, was stimmt da nicht? In den USA ist gerade ein Break, also geht's im März erst weiter. Von daher keine Sorge, ganz entspannt. Zu Lara Praschnika hat aber auch Elisa Senz was gesagt, die sie ja ganz gut kennt.
Tolle Persönlichkeit, eine Spielerin, die auf jeden Fall gutes Tempo hat und eine sehr gute Technik. Da müssen wir auf jeden Fall gewappnet sein. Aber ich freue mich auf jeden Fall, sie endlich mal wiederzusehen. Ich glaube, wir erwarten mit Slowenien einen Gegner, der auf jeden Fall sehr zweikampfstark ist und ein sehr gutes Umschaltspiel hat.
So viel also zu Slowenien. Der nächste Gegner, der steht aber auch dann schon bereit. Am 7. März darf das DFB-Team nach Norwegen reisen und trifft dann eben auf die Norwegerinnen, die, ja, auf jeden Fall schon bei größeren Turnieren mitgemacht haben, ganz anders als die Sloweninnen. Norwegen hatte sich aber so ein bisschen durch die Gruppenphase gequält, beziehungsweise uns. Wenn ihr euch nochmal die EM-Folgen anhören möchtet, dann hört ihr vielleicht oder erinnert ihr euch vielleicht an eine ganz leicht genervte Nina.
Minimal. Der Fußball war
ganz
nicht
minimal. Ja, aber die sind im Viertelfinale dann gegen Italien gescheitert. Auf jeden Fall ein spannendes Team, auf das wir uns freuen dürften. Und auch da lange kein Spiel, was locker gewonnen wird, meiner Meinung nach, für die Deutschen. Wir haben Camilla Küver ja im Team. Die ist halb Norwegerin.
Ja, also zur Zeit der Winterolympiade ist immer noch mal ein bisschen mehr in Norwegen in mir, würde ich sagen. Nee, also meine Mutter ist eben Norwegerin. Ich habe auch viel Zeit in meiner Kindheit in Norwegen eben verbracht, viele Urlaube da genossen, habe auch noch Familie da. bin dann auch zweisprachig aufgewachsen, habe die Sprache ein bisschen verlernt mittlerweile, aber ich würde sagen, wir haben ja auch einige Norwegerinnen bei uns im Verein, bei VfL Wolfsburg. Da kann man sich schon auch mal ein bisschen unterhalten und verstehen sowieso. Von daher ist schon ein bisschen Norwegen in mir drin, würde ich sagen. Und dementsprechend freue ich mich dann eben auch, in Norwegen zu spielen. Da kommen dann auch ein paar zugucken.
Aber sie soll mal schön dann alles übersetzen, was so auf dem Platz getuschelt wird.
Oh ja. Oh, das habe ich, wo wir gerade auch bei den Winterolympiaspielen waren, so gedacht, was Thema Sprache angeht. Beim Curling, großer Curling-Fan hier bei den Olympiaspielen, die sind ja mittlerweile alle verkabelt. Und da habe ich dann auch überlegt, ob nicht die englischsprachigen Teams eigentlich voll den Nachteil haben gegenüber anderssprachigen Teams mit Sprachen eben, die vielleicht nicht so viele Leute sprechen, weil Englisch sprechen ja schon die meisten Menschen, würde ich mal sagen, oder verstehen zumindest. Und können dann da easy mal Mäuschen spielen, wenn da ein Team auf Tschechisch miteinander redet. Ist nicht ganz so easy. Also vielleicht.
Ja, dann lernt doch alle mal Tschechisch und
sich Vorteile holen. Nee, aber, also. Aber finde ich irgendwie ganz spannend auch. Sie hat ja auch gesprochen von den Mitspielerinnen beim VfL Wolfsburg, die es da gibt. Sind auch drei von im Kader jetzt tatsächlich. Also zum Beispiel eine Guru Bergswand, eine Justine Schelland oder eine Thea Bjelde. Und es sind nicht die einzigen Namen, die man kennen könnte. Also da sind echt einige mit dabei bei Norwegen. Die sind schon wirklich das höhere Regal und sicherlich der schwerste Gegner, würde ich sagen, in dieser WM-Qualifikation. Tuva Hansen ist natürlich mit dabei, Ex-Bayern-Spielerin jetzt bei West Ham. Ada Hegerberg natürlich großer Star, genauso wie Caroline Graham Hansen. Hegerberg von OL Lyon, Graham Hansen von Barcelona, genauso Frida Manhum bei Arsenal, Guro Reiten, Chelsea-Spielerin, die da gar nicht so viel Einsatzzeit bekommt. Aber die Namen sind auf jeden Fall eine Hausnummer. Das kann also sehr interessant werden.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das wird richtig hart. Ich tippe sogar auf einen Unentschieden gegen Norwegen.
Oha.
Mm.
Oha. Und was tippst du bei Slowenien?
3-0.
3-0, okay. Und was für ein Unentschieden wird es? Ein 0-0, ein 1-1? Oder?
Nee, es wird schon so ein 2-2.
Okay.
Ja. Okay. Hört meine Worte.
Miris Worte in Gottes Ohr.
Ist doch klar, also jeder, der mir vielleicht schon ein bisschen länger folgt, weiß, dass ich eine super Tipperin bin.
Unsere Tipping Queen.
Naja, eben.
Wie war der? Lionel Miri.
Richtig.
Auf TikTok und Instagram zu finden.
Ja, machst du aber eigentlich nicht mehr. Aber egal, hey.
Ich fand's total cool. Crazy jetzt bei dem Spiel, finde ich, genauso wie deine Tipps sehr, sehr crazy sind. Crazy mutig, so Tipps abzuliefern, weil ich traue mich das überhaupt gar nicht, einzuschätzen, so genau. Das Spiel findet auf Kunstrasen statt.
Hoffentlich haben sie die richtigen Schuhe dabei.
Würde ich mal draufsetzen. Und jetzt spulen wir mal vor zum Spiel und alle sind so, oh mein Gott, was ist hier passiert? Die Kunstrasenschuhe sind vergessen worden. Weil ich meine, gibt's ja auch, wo war denn das? Ich glaube, war das nicht mal irgendwann, ich glaube, Bochum gegen Meppen oder so, wo die Auswärtstrikots vergessen worden sind und dann das eine Team eben in den Auswärtstrikots des Gegners spielen musste. Irgendwie sowas hat es jedenfalls gegeben. Ja, aber auf DFB-Ebene wäre das, glaube ich, sicherlich nochmal irgendwie ein bisschen wilder. Nun denn, also 3. März, 7. März sind die ersten WM-Quali-Spiele am Start. Der nächste Bundesliga-Spieltag lässt noch ein bisschen auf sich warten. Spieltag 20 schon, geht dann am 13. März los. Aber bis dahin, erstmal Nationalteam.
Und sonst so?
Der DFB hat einen Saisonreport veröffentlicht, und zwar den der Saison 24-25, also der vergangenen Saison. Da hatten wir, nur noch mal für euch zur Info, ja noch 12 Teams in der Bundesliga. Und mal kurz zusammengefasst, ein paar Zahlen wollen wir euch gar nicht doll damit nerven, aber es ist schon ein richtig spannender Report, da steckt unheimlich viel drin. Mehr als 43 Millionen Euro Gesamterträge wurden geleistet, das ist ein neuer Rekord. Die Clubumsätze sind gestiegen, die Rahmenbedingungen für die Spielerinnen wurden besser und es gab Topquoten im Free TV. Alles richtig, richtig schicki. Auf den ersten Blick zumindest. Man muss aber sagen, im Durchschnitt haben die Clubs in dieser Saison ein Minus gemacht. Genauer gesagt, im Schnitt rund 2,2 Millionen Euro. Das ist mehr als in der Saison davor. Da waren es rund 1,9 Millionen Euro. Der DFB stellt das alles aber relativ entspannt und positiv dar, sagt, sie sehen das als wachsendes und zunehmend intensives Engagement der Lizenzvereine im Frauenfußball. Und diese Verluste seien strategische Investitionen. Kann man so sehen? Man muss aber auch auf jeden Fall erwähnen, dass die Clubs damit mehr denn je am Tropf der Männerlizenzvereine hängen, die diese Bilanz ausgleichen. Auch für euch nochmal zur Info, die SGS Essen ist derzeit der einzige verbliebene reine Frauenverein im Bundesliga-Oberhaus. Was natürlich schön zu sehen ist, auch in diesem Report, ist, dass rund 355.000 Fans in den Stadien waren. Im Vorjahr waren es aber eben mehr, 379.000 ungefähr. Die Saison, die wir aktuell haben, da kann man schon mal von ausgehen, da wären es wahrscheinlich insgesamt mehr Zuschauer. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass der HSV und auch Union Berlin dabei sind, die ja jedes Heimspiel im großen Stadion stattfinden lassen. Also von daher ist das wahrscheinlich auf einem guten Weg. In der Saison 24/25 waren es aber trotzdem, und das ist ein echt toller Wert, im Schnitt bei allen Teams vierstellige Zuschauerzahlen. Darauf kann man schon mal stolz sein, auf jeden Fall. Gleichzeitig auch sprechen wir über ein Grundgehalt, was bei den Spielerinnen ja auch keine Selbstverständlichkeit ist. Es liegt bei rund 4.500 Euro im Monat, aber eben auch im Schnitt. Das hat sich verbessert in der Saison 24/25. Davor hatten wir rund 4.000 Euro. Aber da, das könnt ihr euch ja auch schon denken, ist das Gefälle natürlich riesig. Du hast den FC Bayern, VfL Wolfsburg, die, das denken wir uns mal, wahrscheinlich höhere Gehälter zahlen als ein Carl Zeiss Jena. So, und da wird halt das Gefälle heftig sein. Trotzdem, das sind jetzt erstmal so die Fakten, auf denen wir uns so ein bisschen bewegen. Die Frage ist, was machen wir mit all diesen Zahlen? Was macht uns Sorge und was nicht?
Ja, ich finde es auch irgendwie total interessant, weil du hast es ja auch so in unserer Vorbesprechung irgendwie gemeint, so ja, es sind halt viele Zahlen und relativ trocken, so, aber es ist halt trotzdem wichtig und die große Frage ist dann eben so, was machen wir damit? Erstens, natürlich, es ist ein Zeichen für eine Entwicklung, also auch die Investitionen, also ne, dass das Minus steigt, das stimmt ja schon so auch, ne, was der DFB sagt, es spricht halt dafür, dass mehr investiert wird und das ist ja so das, was wir alle immer wollen. Gleichzeitig kann man halt nicht immer mit einem Minus planen. Und wir wünschen uns ja schon noch, dass ich das irgendwie mal alles selber tragen kann. Und ich finde schon auch, dass da halt viel schön Gerede mit dabei ist. So, also man kann natürlich auch überdramatisieren, das wollen wir natürlich auch nicht tun. Aber ich finde, es steckt schon ganz schön viel Interessantes drin, eben auch, dass im Vergleich zu den letzten beiden Saisons, also zu den beiden Vorsaisons im Vergleich zu 2024/25 die Zuschauerinnenzahlen wieder gesunken sind. Gleichzeitig aber auch, und da möchte ich an dieser Stelle auf jeden Fall auch auf Becker und Pfeiffer verweisen, Mara und Annika, die haben das auch nochmal ganz, ganz toll auseinandergenommen und die haben eben auch darauf hingewiesen, dass es natürlich möglich sein kann, dass das auch mit Turnieren zusammenhängt, ne, dass 2022 ja die große EM war, was einmal einen Push gegeben hat, dann normalisiert sich wieder so ein bisschen. 2025 kann auch sein, dass da das wieder ein bisschen mehr wird, weil wir eben auch gerade wieder eine EM hatten. Das ist alles möglich. Und eben auch ganz wichtig, Miri, du hast es schon angesprochen, so, es sind Durchschnittswerte. Ich frage mich halt, was hilft uns so ein Report, wo große Zahlen drinstehen, wenn wir wissen, wie unterschiedlich die Liga ist. Wir haben in der letzten Woche schon von der Schere gesprochen. Und wieso wir da nicht mehr darauf gucken, das ist so das, was ich mich frage.
Ja, und auch das haben ja, genau gesagt, Mara an der Stelle, die eben auch meint, dass es fast fahrlässig ist, diesen Report irgendwie so stehen zu lassen, ohne eine richtige Einordnung. Und das ist etwas, worauf sich der DFB dann, ehrlich gesagt, so ein bisschen auch drauf ausruht, weil er sagt so, hier sind unsere Fakten und guck mal, sogar das Minus ein bisschen höher geworden. Also wir lassen auch negative Infos zu, so in dem Dreh, aber so wirklich Einordnung findet halt nicht statt. Und dann irgendwie alles auch zu überstrahlen, damit das Grundgehalt besser geworden ist, das ist halt leider nicht alles. Deswegen gebt euch gerne mal Becker und Pfeiffer, weil die das wirklich gut einordnen, einschätzen und euch vielleicht auch nochmal ein paar Fragen beantworten, was eben über diese trockenen Zahlen hinausgeht.
Ja, voll. Und die beiden verweisen auch, und das will ich aber an dieser Stelle auch nochmal machen, auf so eine FIFPro-Studie, die 407 Nationalspielerinnen aus 41 Ländern befragt haben zwischen August und Oktober und da eben Fragen gestellt worden sind nach der finanziellen Situation. Und da sind echt krasse Sachen mit dabei, die eben zeigen, wie viel Luft es einfach noch nach oben gibt. Also nur mal so als Beispiel, 49% derjenigen, die an einem großen Turnier teilgenommen haben, haben weniger als $10,000 im Jahr verdient.
Ui.
So, also das ist schon doll, kann man sich mal mit auseinandersetzen und unterstreicht halt auch wieder die Forderungen nach einem Mindestgehalt.
Absolut, absolut. Und das übrigens auch, wenn wir jetzt schon sagen, ja, das wird alles in der jetzigen Saison, die wir zum Beispiel gerade schreiben, ja, wird es bessere Zahlen geben. Das ist auch ein bisschen geblendet. Ja. Weil du hast beispielsweise mit Union Berlin ja glücklicherweise auch einen Verein, der sich früh dazu entschieden hat, all ihre Spielerinnen mit Profiverträgen auszustatten. Ja. Aber das ist ja keine Selbstverständlichkeit gewesen, eine ganz lange Zeit so. Und das darf man nie vergessen, dass die Fußballerinnen da immer noch um eine Normalität kämpfen, die es leider noch nicht gibt.
Ja, ich sag mal nur bestes Beispiel da, als Union noch in der Regionalliga war, da haben die sich ja auch schon einen Profikader gegönnt, was kein anderes Team in der Liga gemacht hat. Und da wäre der Durchschnitt wäre dann natürlich auch, oh toll, hier die Spielerinnen bekommen Geld. Ja, mostly because of Union. So, aber für andere ja. Teams halt nicht. Und so ähnlich ist es dann halt mit dem FC Bayern, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Teams so. Ja, ganz interessante Geschichten, die irgendwie, ja, ganz, also mich zumindest wachsam machen für die Zukunft. Klingt irgendwie gerade komisch, aber dass ich eben so mit offenem Blick auch so auf diese und die kommende Saison schaue und so ein bisschen gespannt bin halt, ja, wo geht denn diese Reise jetzt hin?
Das war schon eine Warnung, Leute. Pass auf.
Nee, gar nicht so, sondern wirklich einfach auf
genau hin.
Nein, so meine ich das jetzt wirklich nicht. Also ich will wirklich nicht irgendwie schwarz meinen oder irgendwas.
Quatsch.
Es ist einfach spannend. Punkt.
Absolut. Da sind wir uns einig. Guck ja. mal. Es ist ja schön, sowas mal mit einer Einigung zu beenden.
Weil wir uns ja sonst so viel zoffen, Miri.
Hey, pass bloß auf. Pass auf, was du sagst jetzt.
Ja, wir gehen jetzt gleich mal in den Boxkampf. Machen uns mal ein bisschen warm. Entlassen euch in die hoffentlich warmen Tage, die ihr auch habt. Ey, ich sitze hier gerade, guck raus, scheint die Sonne. Finally mal wieder. Oh mein Gott, ich bin ein neuer Mensch. Irgendjemand hat tatsächlich bei Instagram gefragt, unter dem letzten Reel, wo wir auch beide gesprochen haben, hat jemand geschrieben, ob es mir gut geht. Und dann habe ich mitgefragt, sehe ich so furchtbar aus? Und B, mir geht's gerade wirklich gut. Also so und mit der Sonne eben, deswegen bin ich gerade drauf gekommen. Ich hoffe, euch geht's auch sehr, sehr gut. Und dir auch, liebe Miri. Danke für deine Zeit.
Ja, Dito und liebe HörerInnen, schreibt mir vorher, fragt, wie es Nina geht. Das müsst ihr nicht darunter schreiben. Ist okay. Ich berichte dann, dass alles okay ist.
Danke.
Nein, passt bitte gut auf euch auf. Genießt die schönen Tage. Genießt aber auch die WM-Quali-Spiele.
So.
Die werden wir natürlich auch im Blick behalten, dann in der nächsten Folge drüber sprechen.
Ja.
Meine Tipps nochmal.
Genau, deine Tipps.
Meine Tipps nochmal. Deutschland gewinnt 3-0 gegen Slowenien, spielt dann 2-2 gegen Norwegen. Watch out, Leute. Watch out.
Und meine Tipps nochmal, haben wir gesagt, wo die eigentlich übertragen werden?
Nein.
Slowenien, also Spiel gegen Slowenien wird in der ARD übertragen, im Free TV und im Livestream. Und das Spiel gegen Norwegen dann entsprechend beim ZDF.
Also, ganz viel Spaß dabei, Nina. Bis bald. Danke dir. Tschüssi.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.
Wir haben die Partien gegen Dresden. Wow.
Dynamo Dresden.
Dynamo.
Tritt an gegen die DFB 11. So.
Oh. Nee, wir haben